Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Andreas Christian Tübler. Hallo.
Hallo Sonja.
Hallo. Stell dich bitte einmal vor.
Ja, geboren 1957, schon also etwas älter als viele von deinen Podcast-Gästen, aber immer noch aktiv. Ich komme aus Mölln, bin in Mölln geboren, lange Zeit in Hamburg gewohnt, immer noch in Hamburg, mehrfach umgezogen, habe im kirchlichen Dienst einige Stationen durchlaufen und bin jetzt im Ruhestand, aber das ist ein Unruhestand, denn ich bin an einer Schule noch tätig als Religionslehrer hier im Blankenese. Ein wunderbares Amt, eine wunderbare Tätigkeit für mich jedenfalls.
Ja, spannend. Ich hatte auch gesehen, hattet mal einen Podcast oder habt ihr immer noch den Podcast?
Also ich hab einen eigenen Podcast, Zukunft ja. Nachgefragt, und ich hatte bis vor wenigen Monaten auch für die Blankeneser Kirchengemeinde, Blankenese im Gespräch, einen Podcast gemacht. Aber das ist mir jetzt zu viel geworden. Nun beschränke ich mich auf meinen eigenen Podcast und fische damit in Anführungsstrichen Themen ab, die auch so, ja, was mit Schule zu tun haben, aber auch mit Theologie und mit einfach Leuten, die eine interessante Perspektive für die Zukunft haben.
Ja, auch spannend. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du warst Militärseelsorger.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, ich war ja vorher einige Zeit Gemeindepastor in Hamburg und bin dann in der Kirchenleitung in einer westfälisch-lippischen Kirche gewesen und kam wieder zurück und wollte mal wieder was mit der Basis machen. Also ich wollte nicht nur Leitung und Verwaltung machen, das war ganz okay und ganz gut, aber auch mal wieder ein ganz anderes Aufgabenfeld. Und da ich ein Funktionsfahramt noch nicht hatte und mir Militärseelsorge angetragen wurde und ich es spannend fand, mit jungen Menschen zu sprechen und Seelsorge zu üben und sie zu unterrichten, habe ich mich dafür beworben und bin gewählt worden.
Ja, das ist bestimmt ein sehr spannendes Aufgabenfeld, oder?
Ja, spannend und vor allen Dingen auch natürlich zum Teil auch gefährlich, aber es ist eine Zielgruppe, die in der Kirche kaum noch vorkommt. Also diese Zielgruppe von jungen Menschen, überwiegend Männer, nicht nur, aber auch überwiegend, sind ja religiös nicht so sozialisiert, wie man das so schön neudeutsch sagt, sondern kommen in der Kirche nicht vor, und das war für mich nochmal ein Grund, ihnen so ein paar, ja, Grundinformationen, nicht über den Glauben vielleicht, das auch, aber eher so über das Verhältnis der Religionen zueinander, über Krisenbewältigung, über Notfallseelsorge und auch Auslandseinsätze mit ihnen gemeinsam zu erleben.
Ja, das ist spannend, dass du es sagst, weil genau so habe ich es selber empfunden, weil als Kind und Jugendliche ist man sehr oder kann man sehr angedockt sein an der Kirche. Und dann gibt es irgendwann so dieser Schritt ins Erwachsenenalter.
Und der wird es dann weniger.
Und da wird es dann weniger. Ja. Es sei denn, man gründet dann schon eine Familie und hat Kinder, genau, wo man dann wieder mit reinwächst.
Ist auch durchaus normal. Ich will das auch gar nicht kritisch sehen. Im Gegenteil, das ist ein normaler Lebensvollzug eines jeden Menschen oder vielfach jedenfalls. Und aber eben gerade auch junge Männer kommen da nicht vor. Und Bundeswehr ist ja ein sehr männlich geprägter Beruf, wo es auch nicht darum geht, in erster Linie Gefühle zu zeigen oder sensibel zu sein, das eher nicht. Und die moderne Pädagogik sagt aber genau, das ist ja wichtig. Und auch die Bundeswehrpädagogik sagt das. Naja, und meine Aufgabe war einfach, als ein Zivilist von außen kommend, aber ein Bundeswehrbeamter, mit ihnen gemeinsam Zeiten zu erleben, Unterricht, lebenskundlicher Unterricht, Ethik und so weiter zu vermitteln.
Ja, das heißt, du hast da auch richtig Unterricht gegeben in Form von ethischen Grundsätzen.
Zum Schluss zuerst in Appen, in der Nähe von Wissen ist ja Appen, bei Wedel, und dann die letzten Jahre an der Führungsakademie in Hamburg-Blankenese. Da wird der Offiziersnachwuchs ausgebildet, und da war die Idee, denen was mitzugeben, was sie in ihrer eigenen Karriere, Berufsverwendung später auch vielleicht nutzen können, um auch ihre eigenen Leute, ihre eigenen Soldaten mal zu unterrichten.
Ja. Hast du noch Kontakt mit Menschen, die du unterrichtet hast?
Einige, ja, über einige Vereine oder einen Verein, über Netzwerke. Wenn es um Sicherheitspolitik geht, bin ich da sehr interessiert dran, an der auch gegenwärtigen Auseinandersetzung in dem Osten Europas. Und da gibt es schon mal das ein oder andere Treffen. Ich bin noch mit einigen Militärseelsorgern, mit Kollegen, wir sagen ja Brüder, Schwestern und Brüder im Gespräch, aber eher mit weniger. Also das ist schon eine ganz andere Zeit. Ich habe keinen Kontakt mehr in dem Sinne, dass ich regelmäßig Informationen bekomme, aber hin und wieder trifft man sich.
Ja. Eine brennende Frage für mich ist, wie lässt sich der Dienst an der Waffe mit dem fünften Gebot ja, in Vereinbarung bringen.
Ist nicht ganz einfach, es kommt aber häufiger vor. Die Frage ist es auch, man muss es erklären. Also,
ja, ich darf vielleicht einmal kurz einsetzen, das fünfte Gebot für alle die, die es vielleicht noch nicht so genau wissen, ist, du sollst nicht töten.
Genau, du sollst nicht töten, heißt im Original, im Hebräischen, du sollst nicht morden. Mhm. Das ist in der Tat verboten und das wird auch aus christlicher Sicht abgelehnt. Du sollst nicht töten, ist hat eine andere Nuance. Auch das ist sozusagen nicht vorgesehen und das ist ein Gebot, das bleibt auch so. Aber in einem Krisenfall ist es ja so, dass wir uns in der Regel verteidigen. Mhm. Also jetzt jedenfalls. Und auch die befreundeten Nationen verteidigen sich. Und da ist das Töten manchmal auch ein letztes Mittel, um sich selber zu schützen oder um andere zu schützen.
Ja.
Und von daher ist das auch zu rechtfertigen. Aber es ist nicht wünschenswert und es ist auch nicht zielführend, sich darauf zu konzentrieren. Jeder Soldat wird so ausgebildet, dass er möglichst nicht tötet, sondern alle Stufen der Eskalation vorher anwendet, um eben dieses nicht zu tun.
Ja, okay.
Aber ich weiß, das ist ein kritischer Punkt, der auch mit vielen Leuten diskutiert wurde. Die Zahl der Kritiker nimmt ab, die Zahl der Akzeptanz von Militärseelsorge bei der Bundeswehr, wo man ja uns ja in den 70er Jahren immer vorgeworfen hat, da ein Teil des Militärs zu sein und den Beruf zu verraten, das gibt es nicht mehr oder kaum noch, seitdem wir in den Auslandseinsätzen waren und seitdem wir auch eine Kriegssituation haben.
Ja, da hat sich auch das Bild wieder geändert.
Sich deutlich geändert, ja.
Bundeswehr an sich ist ja auch viel mehr jetzt wieder in den Medien zu finden als noch vor 10 Jahren.
Ja, genau. Aber auch sozusagen die Akzeptanz, dass man die Soldaten im Einsatz begleitet, ermutigt, dass man sie orientiert und dass man auch Gottesdienste hält, das gehört auch dazu. Mhm. Die Akzeptanz von Kolleginnen und Kollegen und auch aus der Gesellschaft heraus ist, seitdem wir in diesen Einsätzen sind, ich bin ja seit 2 Jahren im Ruhestand, aber das hat sich ja nicht geändert, seitdem wir in den Einsätzen sind, kann man doch auf mehr Respekt und Verständnis auch hoffen.
Mhm. Wie viele Kollegen hast du oder wie viele Kollegen gibt es in der Militärseelsorge?
Also evangelisch und katholisch zusammen. Wir sind immer in der Regel gemeinsam unterwegs. An jedem Standort nahezu, nicht aber allen, sind wir zusammen 200 ungefähr, plus minus. Ja, also in ganz Deutschland verteilt. Und bisher in den Einsätzen auch immer präsent.
Ja.
Und bei den großen Übungen und eben aber auch jetzt zurzeit in Rukla oder in der aufwachsenden Brigade in Litauen.
Weil du es gerade ansprichst, du warst doch bei Auslandseinsätzen dabei.
Richtig.
Zum Beispiel Afghanistan. Darfst du oder möchtest du davon erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Das ist ja vor 8 Jahren gewesen, als ich in Afghanistan war, als hier die G20-Demonstrationen in Hamburg waren. Und ich kam kurz mit dem Kontingent rein, als die deutsche Botschaft in Kabul angesprengt wurde.
Okay.
Und die sind dann evakuiert worden und wir hatten damals noch ein festes Gebäude am Stadtrand von Kabul, was zwar relativ komfortabel war, aber mit der Ansprengung der deutschen Botschaft war denn die Risikolage eine ganz andere geworden, sodass wir jeden dritten Tag üben mussten, wie wir uns verteidigen oder wie wir uns wehren müssen, wenn da wir von den Taliban angegriffen werden. Mhm. Wir waren ein Kontingent von 80 Personen. Ich war der einzige Pfarrer in der Zeit jedenfalls da und ich habe natürlich die Übungen mitgemacht, weil ich auch Grünzeug, also Flecktarn getragen habe. Und war aber immer für die in der Übung für die schwarzen Farben zuständig, sprich für die Schwerverletzten und für die Toten.
Okay.
Das war die Aufgabe des Pfarrers.
Okay.
Also diejenigen, die nicht mehr überleben, dann in einem Ernstfall, das ist ja nur eine Übung gewesen, aber in einem Ernstfall dann entweder dunkelblau, also schwer verletzt, mit Ausgang offen, oder schon schwarzblau, sodass man weiß oder ahnen konnte, dass man innerhalb einer Stunde verstirbt.
Ja.
Das war natürlich was eine Übung, aber es war schon eine mentale Begegnung, wo es auch mit mir etwas machte, in Anführungsstrichen. Also ich habe mir überlegt, wie gehe ich dann damit in Echtzeit um oder im Ernstfall um, und das hat mich schon sehr bewegt.
Ja, das glaube ich.
Aber vieles war auch anders gut. Wir haben also der Pastor vor Ort oder die Pastorin in Auslandseinsätzen ist der Betreuungsgeneral, der für die Betreuung zuständig ist. Und jeder hat Zugang zum Pfarrer, wie das so schon heißt, ohne dass der Vorgesetzte nachfragen muss oder nachfragen darf, warum die Person jeweils zum Pfarrer geht. Also wir haben ein freies Arbeiten gewesen. Wir waren in Unterstützungsgruppen zuständig mit dem psychosozialen Dienst. mit den Sanitätern, mit den Psychologen und so weiter. Das war eine gute Zeit.
Ja.
Aber eine gefährliche Zeit. Und es hätte durchaus sein können, dass sich ein Lastwagen mit Sprengstoff vor unserem Haus, 100 Meter entfernt, umsetzt, wie die Fachsprache heißt, also explodiert. Und darauf hatten wir eben gehofft, dass das nicht passiert.
Ja. Und zum Glück für uns. Sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen.
Danke.
Ändert sich da was in den eigenen Gedanken, wenn man so dicht an einem möglichen Tod ist?
Ja und nein. Ich bin ja immer auch in meiner Berufslaufbahn als Pastor mit dem Tod in Berührung gekommen durch Trauerfeiern.
Ja.
Also wie hier, klar, Beerdigungsbüros, Bestattungsinstitute.
Aber da finde ich es immer noch mal anders.
Ja, aber sie rufen einen an und ich habe ja selber auch Situationen erlebt,
ja,
wo ich jemanden erstattet habe, wo ich auch emotional sehr dicht dran war. Mhm. Kinder zum Beispiel.
Ja.
Wenn du den kleinen Sarg vor dir siehst, dann kann einem anders werden. So. Also das Thema Tod und Leben, Taufe und Bestattung, Lebensvollzug gehört eigentlich immer dazu. Und trotzdem war es was Besonderes, weil die Situation so unvorstellbar war.
Mhm.
Wir leben in einem friedlichen Land, in einem friedlichen Europa, mehr oder weniger jedenfalls. Aber so wie man in Afghanistan mit Menschen umgeht, die auch wirklich wenig zu leben haben und so weiter. Und das war für mich unvorstellbar. Und in so einer Krisensituation hat das mit mir auch schon was gemacht.
Ja. Ist irgendwas Schlimmes passiert, als du da warst, dass du akut Seelsorge leisten musstest?
Ja, was heißt was Schlimmes? Also ich habe zum Glück nicht, das war kurz nach meiner Abreise, miterleben müssen, wie sich ein Polizist umgebracht hat.
Ja, sowas zum Beispiel, ja.
Ja, das war, der hatte wohl auch seelische Probleme. Also das hat nicht unbedingt was mit der Funktion seiner Tätigkeit dort zu tun. Aber da wäre ich sonst, die hatten keinen eigenen Polizeiseelsorger vor Ort. Wir haben einige Konfliktfälle gehabt innerhalb der Truppe. Also die Leute wollten entweder vorher nach Hause oder sie haben sich im Zimmer eingeschlossen oder wie immer, oder waren beratungsresistent und so. Alkohol war nicht das große Thema, aber solche zwischenmenschlichen Friktionen, das würde ich aber nicht als sehr schlimm bezeichnen. Das ist mehr als normal, gehen wir heute und hier, aber so. Aber an sich habe ich selber da, zumindest in Afghanistan, keine Dramatik erlebt.
Mhm. Jetzt hattest du ja eben schon so ein bisschen angesprochen, dass es unter anderem auch zu dem Angebot gehört, einen Gottesdienst zu feiern. Ja. Wie feiert man dort Gottesdienst?
Indem man ankündigt, dann und dann findet ein Gottesdienst außerhalb des Lagers auf einer grünen Wiese in der Regel statt, also auf dem Gelände. Mhm. Man informiert die zuständigen Vorgesetzten oder die Einheiten, die da mit einem stationiert sind, und man kündigt das an, man baut eine Glocke oder was auch immer, man besorgt Cola und Kaffee oder eine Dose Bier manchmal auch. Und kann dann, lädt zum Gottesdienst ein, sucht sich einen Gitarrenspieler, wenn man nicht selber Gitarre spielt, und guckt zu, dass die Sprachen der Leute, der Soldaten, die dort vertreten sind, auch abgebildet werden. Also Franzosen, wenn Franzosen da sind, bei mir waren Franzosen, dann musste man ein französisches Gebet zum Beispiel sprechen und das irgendwie vorher übersetzen lassen, wie auch immer. Und dann hat man eine kurze Predigt gehalten, einen hoffentlich nicht langweiligen Gottesdienst gefeiert, Musik, die ins Ohr geht, die man gut mitsingen kann, und darauf zu hoffen, dass da Leute kommen. Und es kamen in der Regel viele.
Okay.
Das bei vielen meiner Kollegen und bei mir auch. Das ist entweder Open-Air-Gottesdienst oder eben auch in eigens dafür hergerichteten Kapellen in dem Lager. Manche Kollegen erzählen mir, es sei schwierig gewesen, die Kommandeure dafür zu gewinnen, dass die dazu eingeladen haben. Das hängt auch jeweils von der jeweiligen Kommandostruktur ab, weil es gibt ja auch nicht christliche Kommandeure, die das auch nicht so gut finden, obwohl es sich so gehört und obwohl auch der rechtliche Rahmen gegeben ist.
Ja.
Aber bei mir überwiegend war es ein gutes Zusammenwirken und es kamen einige Leute.
Schön. Sind einige durch diese Angebote oder durch dieses Angebot des Gottesdienstes wieder näher zum Glauben gerutscht? Hast du sowas mitbekommen?
Dafür war ich zu kurz in den jeweiligen Einheiten drin. Das kann ich, also es gibt Kollegen, die haben hinterher auch Menschen getauft aus ihren Einsätzen. Also, aber da sind die mit ihren Einheiten auch in den Einsatz gegangen und wieder mit zurückgegangen.
Okay.
Das war bei mir ja nicht der Fall. Ich kam immer als externe Person dazu, weil Appen hat kein Kontingent gestellt. Und die Führungsakademie auch nicht. Von daher weiß ich das nicht, aber es gibt durchaus Fälle von Taufen und auch Trauungen, Beziehungen zu den ehemaligen Militärseelsorgern, die über das Dienstzeitende eines Soldaten oder einer Soldatin hinausgehen.
Ja. Wie ist es, in einem gefährlichen Gebiet zu sein? Oder spürt man das überhaupt? Also ich kann nur von mir einmal reden. Ich war in Israel Mitte der 90er Jahre. Da kriselte das auch. Da gab es auch immer mal wieder Bombenattentate, aber nicht so schlimm wie jetzt gerade. Und ich habe erst gemerkt, als ich wieder hier war, dass ich die ganze Zeit angespannt war. Also gar nicht, es hat meinen Urlaub nicht beeinflusst in dem Sinne.
Aha, ja.
Wie war das für dich?
Also ich war auch zweimal in Israel, hab mich immer sicher gefühlt und war auch, das war Mitte der 80er Jahre, war die Intifada, glaube ich, noch gar nicht im Gange. Ich habe mehrere gefährliche Situationen erlebt in einem anderen Einsatz.
Mhm.
In Afghanistan mehr oder weniger, das ist eine Grundsituation, an die gewöhnt man sich irgendwann. Zu viel Angst darf man auch nicht haben, sonst verliert man die Kontrolle über die Situation, über die Gefahr, die einem auch drohen könnte. Ich war ja in diesem sogenannten Ebola-Einsatz in Liberia und das war schon für mich schon eine schwierige Situation. Ich habe das auch im Nachhinein erst gemerkt. Ich habe, glaube ich, mich einigermaßen gut verhalten und es waren auch gute Freundschaften daraus entstanden worden. Aber im Nachhinein betrachtet hätte jeder von uns aufgrund einer Akutinfektion mit diesem todbringenden Ebola-Virus auch leicht sterben können und zwar vor Ort.
Ja.
In einer Halbwertszeit von einem Tag. Und wir haben immer gehofft, dass die Chlorlösung, die wir an den Händen hatten, die wir überall greifen konnten, dass die uns hilft, dass da kein Bakterium drin war. Aber so genau wussten wir das ja nicht. Es war ja nicht erforscht zu dem Zeitpunkt. Es war 2014, 3 Jahre vor meinem Afghanistan-Einsatz. Und das war schon für mich so. Und dann kam noch eine Reihe von toten, jungen Menschen hinzu, die nicht an Ebola gestorben sind, interessanterweise, sondern aufgrund von Unfällen, von Misshandlungen der Väter, in der Regel Väter und so. Und die sollte jemand beerdigen. Und da hatte ich dann die Aufgabe in meiner Zeit, wo ich da war, 10, 12 Menschen zu beerdigen, auf Abstand zu halten. Denn man durfte ja nicht Kontakt haben, auch nicht zu den Leichen, obwohl die ja wahrscheinlich kein Virus mehr hatten, aber wusste man nicht. Und auch die Angehörigen durften sich nicht verabschieden, körperlich, in einer Gegend, wo es ja üblich war und nötig war, dass man sich eng umarmt. Und da musste ich dann durch ein Fenster hindurch, musste ich dann die Trauerfeier halten. Das ist etwas, was ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen werde.
Das glaube ich. Es klingt ein bisschen ähnlich, wie uns das Coronavirus überrollt hat.
Ja.
Wo man am Anfang auch nicht wusste, was kommt jetzt genau auf uns zu und wie können wir uns verhalten.
Ja. Aber da war die Gefährlichkeit ja nochmal heftiger beim Ebola-Virus.
Also auf jeden Fall.
Da hätten sie ja durchaus infiziert werden können, dann hätten sie gar keine Chance gehabt.
Ja.
Aber von der Anmutung her ähnlich.
Wie ist es dazu gekommen, zu dem Einsatz in Liberia?
Da war ich in Appen noch zuständig für die für die Appener Kaserne. Und da hat das Rote Kreuz und die Bundeswehr haben dort in den Kfz-Hallen geübt.
Okay.
Die auf 40 Grad aufgeheizt und dann in Vollschutz an- und ausgezogen. Das ist ja eine bestimmte Reihenfolge, die wird doch überprüft, überwacht. Und da das auf meinem Gelände war, quasi in meinem Heimatort, wo ich gearbeitet habe oder gedient habe, habe ich mich dazugestellt und das fand ich relativ interessant. Und da ich immer mal für etwas Neues offen war und immer noch bin, habe ich gefragt oder hat man mich gefragt, als das Mann gesehen hat von der Leitung her, ob ich da mir vorstellen könnte, es war ein freiwilliger Einsatz, dann, man kann ja nicht Leuten befehlen, und ob ich das machen würde, habe ich gesagt, ja. Dann war ich in der zweiten Phase des Einsatzes, Januar bis März ungefähr, drüben.
Ja. Seid ihr alle wieder gesund zurückgekommen?
Ja. Ja,
das genau. Ist sehr gut.
Ja, es war von der politischen Lage auch schwierig, weil wir kamen zu spät rein. Das war einfach, es hing an bestimmten Gesetzesvorhaben, dass wir nicht schnell rein konnten. Wir sind die Letzten gewesen von den verschiedenen Nationen, die dort in Liberia eine Zeltstadt gebaut haben.
Okay.
Und das war schon fast wieder am Abklingen. Und wir wollten dann die bedürftigen Opfer behandeln. Das durften wir aber nicht. Später durften wir das, aber es gab Widerstand von Seiten der Bundeswehr.
Mhm.
Denn die haben gesagt, eure Aufgabe ist es, die Ebola-Kranken zu versorgen.
Okay.
Das wäre ein anderer Auftrag. Ja, wissen wir. Aber die Not ist jetzt so groß, da müssen wir einfach uns umstellen. Dann haben wir einen gemeinsam mit der Sanität einen Auftrag umgeschrieben, den uns genehmigen lassen und dann war es klar. Es war schwierig, aber ein ganz dramatischer Einsatz nach wie vor, ein Einsatz, wo ich dankbar zurückblicken kann, dass meine Kollegen und ich wirklich davon verschont gewesen sind.
Ja, mit was für einem Gefühl fährt man dorthin, wenn man weiß, dass die Letalitätsrate so hoch ist?
Mulmig, unsicher, ängstlich, gleichzeitig voller Gottvertrauen. Also ich jedenfalls.
Okay.
Du kannst nicht permanent im Leben immer nur denken, dass alles Mögliche schiefläuft.
Mhm.
Du musst dir einen Escape-Modus in Anführungsstrichen, also einen Fluchtmodus überlegen, wo du mental daran denkst, es muss nicht so kommen. Es kann auch, in der Regel ist es so, dass es gut läuft. Ja, es ist kein Gesetz der Serie, dass wenn ich heute mir einen Finger verletze, dass ich morgen mir das ganze Bein verletze.
Ja.
Also morgen ist ein neuer Tag und so habe ich mich selber oder haben wir uns dann auch verhalten, und das war auch übrigens eine meiner Botschaften, abgesehen von der religiösen Dimension, der Bewahrung Gottes oder so, sondern einfach nochmal von einer seelischen Verfassung her, wo wir einfach sagen, morgen ist ein neuer Tag und wir bereiten uns so gut vor, wie es geht, wir sind so präzise wie möglich, sind so ehrlich wie möglich miteinander und wir sind eine verschworene Gemeinschaft dort. Und das hat überwiegend funktioniert.
Ja.
So, dass ich einen der Kameraden, mit denen ich dann dort war, am Ende seines Lebens auch gleiten durfte und ihn auch zu Grabe getragen habe, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist.
Okay.
Jahre später.
Was hat deine Familie dazu gesagt?
Das war auch schwierig, weil es eine Freiwilligkeit war, die nochmal größer war als die Freiwilligkeit eines normalen Einsatzes. Die war ängstlich, aber hat gesagt, okay, mach es, es ist dein Beruf. Aber gleichzeitig große Sorge.
Mhm.
War auch schwierig für mich, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Das geht den Soldaten anders, das müssen die machen, die kriegen, wobei das war ein freiwilliger Einsatz, muss ich dazu sagen.
Ja.
Aber auch bei jedem anderen Einsatz in Mali, in Afghanistan, war die Familie nicht gerade amüsiert. Aber das ist jetzt alles zum Glück gut geworden.
Ja, ich glaube, das ist wirklich der Unterschied, ne? Du darfst. Du darfst wählen, ob du es möchtest oder nicht. Und der Soldat muss, ob er möchte oder nicht.
Ja.
Du hast es eben schon angesprochen, natürlich war dir mulmig, aber du scheinst so keine Ängste zu haben. Liegt das an deinem Glauben an Gott?
Könnte sein, ist wohl so. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich bisher in Situationen immer bewahrt geblieben bin oder immer heil rausgekommen bin, mehr oder weniger. Also ist auch Erfahrungswissen dabei. Aber der Glaube an Gott spielt sicherlich eine Rolle. Natürlich. Es ist beides, glaube ich. Das kann man auch nicht voneinander trennen. Es ist bisher immer gut gegangen, sagt der Rheinländer in der unnachahmlich wunderbaren Sprache. Und so habe ich natürlich auch gedacht. So, wenn man es nicht versucht, kann man es auch hinterher nicht bewerten, wie es gewesen ist.
Ja. Gibt es etwas, wovor du Angst hast?
Angst habe ich davor, dass man mir am Ende meines Lebens nicht die Wahrheit sagt. Also, wenn alle um mich herum sind und, also als Beispiel jetzt, ist jetzt ja nicht aktuell, aber ich hätte eine schwere Krankheit und es würde bewusst dieses Thema vermieden werden und ich würde unsicher sein, weil ich nicht weiß, was ist eigentlich Sache. Würde ich auch jedem anderen zugestehen. Also ich möchte gerne die Wahrheit haben und ich möchte die Wahrheit auch in angemessener Weise hören dürfen und nicht jetzt Knall auf Fall vorgesetzt bekommen. Es muss also schon empathisch sein, was ja viele Leute auch gut machen, viele Ärzte. So, das ist vielleicht, wo ich Angst hätte, wenn ich das nicht erführe. So, also ansonsten möchte ich mich nicht unbedingt freiwillig irgendwelchen Situationen ausgesetzt sehen, wo andere stärker sind als ich. Gut, das geht aber jedem so, ist nichts Besonderes.
Ja.
Also so mich eine Schlägerei zu verzetteln auf St. Pauli oder was, das ist nicht unbedingt. Obwohl ich immer gerne, weil ich ja auch unterrichte, auch immer Streitschlichter bin oder auch mal die Schüler auch mal darauf hinweise, diesen Konflikt nicht so auszutragen, den es bei uns auch so nicht gibt in der Bogenhagen-Schule, weil wir alle relativ friedlich miteinander sind. Aber so, wo ich auch schon mal etwas derbe auftreten kann, um die Streithähne zu befrieden, und auch mal meine Meinung zu sagen, aber ich selber möchte da nicht mich handgreiflich in irgendwelchen Konflikten verausgaben.
Wo Wobei man auch sagen muss, du bist ein hoher Mensch. Alleine das ist ja schon mal imposant.
Ja.
Ich bin niedlicher 1,63.
Aber beim Sitzen fällt es nicht auf.
Beim Sitzen nicht, nein. Kleiner Sitzriese hier. Zurück nochmal zum Anfang, wo du erzählt hast, dass du jetzt in der Schule bist und das eben ja auch nochmal erwähnt hast. Und da hast du das Fach Religion.
Ja.
Nur Religion oder auch Ethik?
Ethik ist ein Teil von Religion. Es ist in der ich habe 3 Abitursklassen in der Regel. Okay. Und einige wählen auch bei mir Religion. Das ist relativ neu an der Schule. Und Ethik ist ein Teil von Religion. Also immer eins der beiden oder ein Thema im Abitur hat immer was mit Verantwortung zu tun. Mhm. Das ist ja Ethik.
Ja.
Und das ist ein Thema, wo ich die Schülerinnen und Schüler einigermaßen gut abholen kann, in Anführungsstrichen. Und da geht es um Diagnostik, um Schwangerschaftsabbruch, aber eben auch um komplexe Lagen, die Wahrheit zu sagen am Krankenbett oder auch die Unsterblichkeitsmedizin, also die sozusagen, wo Leute möglichst lange leben wollen, Selbstmord und so weiter. Also die haben so die harten Themen und darf man da sich so verhalten? Wie sollte man sich verhalten? Nach welchen Maßstäben? Was ist der Mensch? Welche Rolle spielt da die Religion vielleicht? Das Menschenbild ist immer sehr wichtig. Mhm. So, das kann man schon ganz gut besprechen. Darf der Mensch alles das, was er kann? Oder gibt es auch Grenzen?
Mhm.
In der Forschung zum Beispiel. Also
ja.
Überzählige Embryonen, habe ich gerade ein Beispiel jetzt in der Vorbereitung. Jedes Embryo hat oder ist laut Gesetz, laut Gerichtsbeschluss und laut Verfassung ist von der ersten Zelle an, von der ersten Zellteilung, hat die Menschenwürde. Also die Menschenwürde fängt nicht mit der Geburt an.
Okay.
Auch nicht mit dem 8. Monat, sondern von der Zeugung an ist man ein Mensch. Und was hat das für Konsequenzen? Für den Umgang mit Föten zum Beispiel.
Ja.
Und so. Darf man den Fötus retten, wenn ein Mensch gefährdet ist und so weiter. Also es gibt ganz tolle, spannende Diskussion.
Ja, ist auch deshalb spannend, weil es ja gerade sehr auch in der Politik gerade so ein bisschen
richtig
hochkocht.
Oder Sterbehilfe zum Beispiel.
Ja.
Assistierter Suizid. Assistierter Suizid ist ein hochkomplexes Thema. Es verändert sich ja auch einiges in der Gesellschaft.
Mhm.
Das muss ich dir nicht sagen, klar. Aber was bedeutet das? Und kann ich gezwungen werden, jemandem aktiv etwas zu geben oder geben zu lassen, darzureichen. Ich hatte neulich eine Diskussion mit Ärzten in einer Fortbildungssituation und da war auch die Ablehnung der Ärzte in der Regel gegenüber diesem assistierten Suizid deutlich.
Ja.
Aber bleibt das so oder sehen das andere anders? Und hat nicht auch der Patient ein Recht auf ein menschenwürdiges Sterben?
Ja.
Auch das muss man so. Und in dieser Diskussionslage,
weites Feld, ne?
Weites
so.
Feld.
Ich vergleiche das, wenn man Haustiere hat und das Haustier leidet, und zwar extrem, dann hat man die Möglichkeit, es einschläfern zu lassen.
Ja.
Bei Menschen nicht.
Ja.
Und ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also einerseits denke ich, ja, wenn so gar keine Aussicht mehr auf Heilung und Würde besteht und der Mensch es äußert, dass er sagt, ich möchte gerne gehen.
Genau.
Darf er? Darf er nicht? Darf man ihm helfen? Darf man nicht? Ja, schwierige Fragen.
Bisher stand man ja immer mit einem Bein im Gefängnis.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Genau. Deshalb sind ja einige auch entweder in die Schweiz oder in die Niederlande gefahren,
genau.
Weil da ist es.
Frankreich lässt es jetzt zu, diskutiert es sehr offen. Ja.
Ja. Ich glaube, da gibt es so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Ja. Ja, schwierig. Ich habe eine Zeit lang im Altenheim gearbeitet, schon lange her.
Ich auch.
Und da habe ich einiges an Vegetation gesehen, wo ich dachte, so möchte ich nicht enden.
Ja.
Ich hätte gern vorher die Reißleine für mich.
Mhm.
Problem ist nur, dass man es ja meistens gar nicht so merkt, dass man in solche Sachen reinrutscht, in die Demenz oder dann später in die Bettlägerigkeit, in vielleicht noch einen Schlaganfall dazu. Dann kommt der Arzt und sagt, wir helfen mit einer Sonde, dass sie ernährt wird, der Mensch. Ah, da muss man vorher die Weichen stellen mit Patientenverfügung und Menschen, die für einen dann einspringen, die sagen, nee, das hat der Mensch nicht gewollt. Ja. Schwierig. Ich fand das damals auch schon immer schwierig.
Aber wo, wenn ich im Unterricht, soll man solche Inhalte besprechen?
Ja.
Gut, zu Hause natürlich, aber da wird in der Regel das Thema Tod, das weißt du ja am besten, vermieden. Dann, oder das Thema Sterben.
Das Thema vermieden. Sterben vor allem, ja, genau.
Das Thema Sterben. So, und dann muss man irgendwo eine Plattform haben, wo man in würdiger, guter Form, angemessener Form, sage ich mal so, mit den Menschen darüber reden kann.
Ja.
Und das ist auch im Unterricht, nicht nur, aber auch.
Genau, wir haben es mitbekommen. Wir waren Anfang des Jahres auf dem Friedhof mit Konfirmanden.
Ah, ja.
Das war auch sehr spannend. Wir hatten so ein paar Stationen gebaut, unterschiedlichster Natur, wo man auch so Fragen nachgeht. Und das war sehr gut und ist sehr gut angekommen.
Hier in der Nähe oder ab welchem?
Genau, in Rissen haben wir es gemacht.
Ah. Schön.
Das ist halt einfach mal so, frag mal den Bestatter, was du schon immer mal fragen wolltest.
Gut.
Und da kommen tolle Fragen, spannende Fragen, neugierige Fragen und die sind erlaubt.
Ich habe ja vor einigen Wochen eine schöne Sendung zum Thema Kolumbarium gemacht.
Ja.
Also mit den beiden Bestatterkollegen von dir, glaube ich, ne?
Nee, das sind die beiden Initiatoren.
Der
Eiche gewesen, genau.
Wir haben selber auch mit den Kollegen, als ich noch in der Kirchenleitung war, in Soest ein Kolumbarium besucht. Mhm. Besichtigt, kann man ja vielleicht auch sagen.
Ja.
Und zwar innerhalb der Kirche. Da wird jeden Sonntag Gottesdienst gefeiert mit den sozusagen anwesenden Lieben, die verstorben sind, in einem turmähnlichen Gebäude, Gebilde. Also die kriegen jedes Mal, jeden Sonntag, tröstliche Worte der Auferstehung Jesu zugerufen, obwohl sie nicht mehr unter uns sind.
Ja.
Ich finde das eine tolle Vorstellung.
Es gibt in Hamburg die Marienkirche, ist eine katholische Kirche in der Innenstadt, St. Georg. Und die haben das Kolumbarium unter dem Altar. Da kann man runtergehen.
Ist der Mariendom wahrscheinlich auch,
ja,
ne?
Genau.
Mhm.
Mariendom. Ein fantastischer Raum, wenn man da runtergeht.
Ah, ja.
Kann ich nur mal, wenn man in der Nähe ist. Einfach mal reingehen.
Ist da frei zugänglich oder nur mit anderen? Ja, okay.
Also, ich war jetzt für eine Beisetzung da, aber ich glaube, also man konnte da einfach runtergehen, wenn nicht gerade eine Beisetzung ist. Zum Abschluss noch eine Frage. Bist du eher Team Highway to Hell oder Stairway to Heaven?
Stairway to Heaven.
Verständlich.
Ja, also für mich ist das Glas halb voll. Und nicht halb leer. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es gibt auch immer mal Antizyklen, aber dass es dann doch auch eine Entwicklung gibt des Lebens zum Guten hin. Und das ist meine Hoffnung und mein Wunsch auch für die Welt, dass sie sich friedlicher verhält als zurzeit.
Dem Wunsch kann ich nur zustimmen.
Ja.
Lieber Andreas, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, für deine offenen Worte, für deinen Einblick.
Gerne. Ich danke dir, Sonja, für die tollen Fragen.
Gerne.
Für die Situation hier, für die Atmosphäre.
Gerne. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über tolle Bewertungen und auch über Sterne, da wo es möglich ist. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.